Du kennst bestimmt dieses Gefühl, wenn du eine Einladung zu einem richtig, richtig exklusiven Event bekommst.
Oh ja, so ein Gala-Dinner oder vielleicht eine große, pompöse Hochzeit?
Genau. Und alles ist halt perfekt durchgeplant. Die Gästeliste ist handverlesen, der Dresscode steht hundertprozentig fest. Man erwartet so, ja, Höflichkeit, leise, klassische Musik im Hintergrund und halt so kultivierten Smalltalk.
Alles hat seine feste Ordnung. Es ist eine sehr vorhersehbare, stark kontrollierte Umgebung.
Richtig, man weiß im Vorfeld haargenau, wie man sich zu verhalten hat, wer gehört zum inneren Zirkel, wer muss draußen bleiben.
Eine Welt der glasklaren, undurchlässigen Grenzen.
Absolut. Aber jetzt stell dir mal vor, du kommst an diese exklusiven Location an und plötzlich, brennt da gefühlt der halbe Saal.
Okay, das ist ein Bild.
Ja, draußen auf der Straße werden auf einmal Leute völlig wahllos in den Raum gezerrt. Die Caterer und die Boten werden körperlich angegriffen und der Gastgeber, der schmeißt am Ende einfach jemanden hochkant raus in die absolute Dunkelheit.
Und zwar nur, weil derjenige die falsche Jacke trägt.
Exakt. Aus dem vorhersehbaren Event ist ein brutales, völlig unkontrollierbares Chaos geworden.
Das ist natürlich eine Szenerie, die zutiefst irritiert, also die echt verstört. Jeder soziale Code, auf den man sich mental irgendwie vorbereitet hat, wird hier komplett mit Füßen getreten.
Ja, und exakt dieses verstörende Chaos, das finden wir in einem über 2000 Jahre alten Text, der das Fundament unserer heutigen Analyse bildet.
Wir nehmen uns da etwas sehr Spezifisches vor.
Genau, wir schauen uns das biblische Matthäusevangelium an, genauer gesagt Kapitel 22. Aber, und das ist wichtig, wir betrachten diesen Text durch eine extrem spannende, hochmoderne Linse.
Richtig.
Uns liegt nämlich ein akademisches Papier vor, das diese uralten Passagen nimmt und sie mit der Gesellschaftstheorie des Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas konfrontiert.
Eine wirklich faszinierende Kombination. Wir verbinden hier antike religiöse Narrative, die auf den ersten Blick vielleicht etwas archaisch wirken, mit einer hochkomplexen Theorie der modernen Öffentlichkeit.
Wir extrahieren quasi aus einer scheinbar ganz alten Welt die Baupläne für unser heutiges gesellschaftliches Zusammenleben.
Das ist das Ziel, ja.
Wir wollen herausfinden, was ein antikes Gleichnis über eine eskalierende königliche Hochzeit und dann noch ein Streitgespräch über das sogenannte höchste Gebot, was uns das heute lernen kann, über Solidarität, gesellschaftliche Zugehörigkeit und die öffentliche Vernunft.
Wobei wir da, glaube ich, erstmal die Geschichte selbst klären müssen, bevor wir Habermas auf die heutige Gesellschaft loslassen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was passiert da narrativ?
Also das Matthäusevangelium präsentiert uns hier das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Ein König richtet für seinen Sohn ein gewaltiges Fest aus. Er schickt seine Boten los, um die bereits eingeladenen Gäste,
also die absoluten VIPs der Gesellschaft.
Genau, um diese VIPs an das Fest zu erinnern. Aber diese Elite, die weigert sich schlichtweg zu erscheinen.
Und die Reaktion dieser Gäste, die geht ja weit über eine höfliche Absage hinaus, oder?
Ja, völlig. Der König unternimmt sogar einen zweiten Versuch, schickt erneut Boten los, lässt verkünden, die extrem exquisit das Festmahl vorbereitet ist und die Eingeladenen reagieren mit, mit demonstrativer Gleichgültigkeit.
Die haben halt Wichtigeres zu tun.
Richtig. Der eine wendet sich seinem Acker zu, der andere seinen privaten Geschäften. Und dann, und das ist der krasse Bruch, ein Teil dieser elitären Gruppe eskaliert die Situation dann völlig.
Was machen die?
Sie packen die Boten des Königs, misshandeln sie aufs Übelste und töten sie sogar.
Das ist ja eine völlig absurde Wendung. Ich meine, der Sprung von ich habe heute Abend keine Zeit für deine Party hin zu kaltblütigem Mord an den Postboten, das ist narrativ schon ein extremer Bruch.
Ein gewaltiger Bruch, ja. Der König reagiert daraufhin natürlich mit unbändigem Zorn. Er schickt seine Truppen, lässt die Mörder bestrafen und brennt ihre ganze Stadt nieder in Schutt und Asche.
Heftig. Aber das Fest, das muss ja irgendwie stattfinden, richtig?
Genau. Und weil das Hochzeitsfest stattfinden muss, ändert er die komplette Strategie. Er befiehlt seinen verbliebenen Dienern, an die Straßenkreuzungen zu gehen und jeden, den sie finden, einfach in den Saal zu holen.
Jeden?
Alle. Gute wie böse, völlig egal. Und so füllt sich der Hochzeitssaal bis auf den allerletzten Platz mit Leuten von der Straße. Eine radikal offene Tür.
Das heißt, die Exklusivität der Gästeliste, die ist komplett Geschichte. Jeder darf rein unabhängig von Herkunft, Status oder moralischer Vorgeschichte.
Absolut.
Klingt ja eigentlich erstmal nach einem tollen Happy End für die Ausgestoßenen. Aber dann kommt dieser irritierende Haken, den wir ganz am Anfang mit dem brennenden Saal erwähnt haben.
Ja, die Szene mit dem Gast.
Genau. Der König spaziert dann durch diesen vollen Saal, inspiziert seine ganzen neuen Gäste und entdeckt da einen Mann, der kein hochzeitliches Gewand trägt.
Ein wichtiges Detail.
Und der König fragt ihn so: Freund, wie bist du hier eigentlich ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der Mann schweigt einfach. Daraufhin lässt der König ihn fesseln und hinaus in die Finsternis werfen.
Und das Gleichnis schließt dann mit diesem extrem harten Satz: Viele sind gerufen, aber wenige auserwählt.
Ganz ehrlich, wenn ich das lese, da muss ich sofort kritisch anmerken, das wirkt doch einfach nur wie die brutale Exklusion eines extrem launischen, ja geradezu tyrannischen Gastgebers.
Das ist eine sehr verständliche Reaktion.
Ich meine, du lädst verzweifelt Menschen von der Straße ein, die haben vielleicht gar nichts, besitzen keine schicken Klamotten und dann wirfst du sie raus, weil sie underdressed sind. Wie lässt sich das bitte logisch auflösen?
Was hier so faszinierend ist, das ist die theologische Kernaussage der Quelle. Die operiert nämlich ganz bewusst mit dieser enormen inneren Spannung.
Also es ist kein Fehler im Text?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben es hier keineswegs mit einem profanen Dresscode zu tun, so nach dem Motto, du hast keinen Anzug an, du fliegst raus. Der Text zeichnet ein doppelt kontuiertes Gottesbild.
Okay, wie genau?
Einerseits sehen wir einen unfassbar großzügigen Gott, der die Türen wirklich für absolut jeden öffnet. Die Einladung ergeht an alle, sie ist bedingungslos und umsonst.
Aber?
Andererseits präsentiert uns der Text einen richtenden Gott. Die Einladung ist zwar kostenlos, aber sie ist eben nicht folgenlos.
Ah, okay.
Sie fordert den Eingeladenen auf, sich zu verhalten.
Das hochzeitliche Gewand ist also so eine Art Metapher für diese geforderte Verhaltensänderung.
Exakt. Das Gewand steht in der Analyse unserer Quelle für eine transformierte Existenzform, für eine gerechte Praxis.
Das heißt, Zugehörigkeit zu diesem Fest, das bedeutet nicht bloß, dass ich physisch im Raum anwesend bin?
Genau. Es ist eine doppelte Absage. Eine Absage an das exklusive Herkunftsdenken, denn die VIPs, die sich ja auf ihrem angeborenen Status ausgeruht haben, die sind draußen geblieben.
Ja.
Und es ist gleichzeitig eine knallharte Absage an eine, was das Papier eine billige Inklusion nennt.
Billige Inklusion.
Ja. Man kann nicht einfach die Früchte des Festes genießen, ohne ethische Konsequenzen für das eigene Handeln zu ziehen. Wer die Einladung annimmt, der muss sich das Gewand der Verantwortung anziehen.
Verstehe. Weißt du, das ist für mich irgendwie genau wie bei einer modernen Demokratie.
Ein sehr guter Vergleich.
Die Staatsbürgerschaft oder das Recht auf freie Meinungsäußerung, das ist diese offene Tür. Jeder darf rein, jeder hat Grundrechte. Aber du kannst die offene Gesellschaft nicht einfach wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet konsumieren.
Genau, wo man sich nur die Rosinen rauspickt.
Richtig, bei dem du dir nur die Rechte und die Freiheiten auf den eigenen Teller lädst, ohne jemals selbst was beizutragen. Und wenn wir jetzt mal diese theologische Hülle abstreifen, dann wird dieses hochzeitliche Gewand ja zu dem, was Jürgen Habermas die Bereitschaft zur Mitverantwortung nennt.
Genau hier setzt das Papier an und erklärt, wie Habermas an solche Texte herangeht.
Wie macht er das?
Er sagt, religiöse Überlieferungen, die besitzen einen sogenannten normativen Überschuss.
Normativer Überschuss klingt sehr akademisch.
Ja, aber es bedeutet im Grunde nur, dass wir diese tiefen anthropologischen Wahrheiten über das Menschsein, die in diesen Texten stecken, in eine allgemein zugängliche, säkuläre Sprache übersetzen können.
Um unsere moderne öffentliche Vernunft damit zu füttern, sozusagen.
Exakt. Dieser normative Überschuss ist das Lebenselixier einer funktionierenden Gesellschaft. Anthropologisch zeigt uns die Geschichte der Einladung, dass der Mensch zwingend darauf angewiesen ist, angesprochen und anerkannt zu werden.
Weil wir nicht einfach so im luftleeren Raum existieren?
Richtig. Wir existieren nicht im Vakuum. Wir brauchen diesen Ruf in die Gemeinschaft. Aber gleichzeitig besitzen wir die fatale Freiheit, diesen Ruf einfach zu ignorieren.
Das stimmt.
Wenn wir das Konzept des Gewandes in die politische Sphäre von Habermas übersetzen, erkennen wir:
Eine Gesellschaft überlebt nicht durch puren Zugang oder bloße Toleranz.
Sondern sie erfordert von ihren Mitgliedern Praktiken der wechselseitigen Achtung.
Wahnsinn. Was mich an der Geschichte der ursprünglichen Verweigerer am meisten fasziniert, das ist ja eigentlich deren Motivation. Ich meine, diese VIP-Gäste, die bleiben ja nicht fern, weil sie den König aus tiefem ideologischem Hass verabscheuen.
Nein, überhaupt nicht.
Die Quelle hebt total hervor, dass sie einfach auf ihre Äcker gehen zu ihren Geschäften. Die verschwinden komplett im privaten Konsum und in so rein ökonomischen Interessen.
Ja, das ist der Punkt.
Das ist für mich eine unfassbar präzise Diagnose für unsere hochaktuelle gesellschaftliche Situation. Weil wenn wir uns heute nur noch um unseren eigenen Vorgarten kümmern, um unsere Karriere, die private Gewinnmaximierung, dann ignorieren wir ja im Grunde die Einladung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wir lassen das Gemeinwesen sprichwörtlich verhungern.
Genau.
Diese Verweigerer symbolisieren wirklich die absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem öffentlichen Raum. Wer den Sinn für das Gemeinwohl verliert, weil sein eigenes Nutzenskalkül den gesamten Horizont einnimmt, der zerstört das Fest.
Das ist quasi das strukturelle Gegenteil von diesem hochzeitlichen Gewand.
Richtig. Wer nur bürgerliche Rechte beansprucht, ohne jemals Pflichten gegenüber den Mitmenschen zu übernehmen, der verhält sich exakt wie dieser stumme Gast, der am Ende in die Dunkelheit geworfen wird.
Er ist physisch zwar anwesend, aber gesellschaftlich ein Totalausfall.
Genau so ist es.
Okay, wenn dieses metaphorische Gewand also für diese gerechte Praxis steht, für bürgerliche Verantwortung und aktive Solidarität, dann drängt sich mir zwangsläufig die nächste Frage auf. Woraus ist der Stoff dieses Gewandes eigentlich gewebt?
Die Spielregeln der Verantwortung sozusagen.
Genau. Was sind die grundlegenden Spielregeln? Das führt uns inhaltlich jetzt direkt zum zweiten Teil von Matthäus 22. Hier wechselt ja auch die literarische Gattung.
Richtig. Wir verlassen das Gleichnis.
Und wir betreten ein klassisches antikes Streitgespräch. Ein sogenannter Tora-Gelehrter tritt auf und will Jesus eine intellektuelle Falle stellen. Er fragt ihn nach dem größten Gebot im ganzen Gesetz.
Was damals ein absolutes Minenfeld war, bei all den Hunderten von Vorschriften in der jüdischen Tradition, da eine Hierarchie festzulegen.
Und Jesus antwortet, indem er einfach zwei bekannte Schriftstellen kombiniert. Er sagt zuerst: Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken.
Das ist das erste und größte Gebot.
Genau. Und dann schiebt er sofort hinterher: Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
In diesem Moment formuliert er die absolute normative Mitte der Tradition. Er sagt, an diesen beiden Geboten, da hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Alles andere leitet sich davon ab.
Da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch ansetzen.
Gerne.
Also wenn wir das mit unserem modernen Verstand betrachten, dann klingt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst doch einfach nach einem sehr nett formulierten grundlegenden Humanismus.
Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst.
Exakt. Das leuchtet jedem säkularen Verstand sofort ein. Wozu brauchen wir dann überhaupt noch diese vorgeschaltete religiöse Komponente, also diese Gottesliebe?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil das wirkt fast wie so ein überflüssiges antikes Relikt, wenn das eigentliche Ziel doch am Ende nur ist, dass wir anständig miteinander umgehen.
Das wirft eine wichtige Frage auf, ja. Aber die theologische Tiefe und das eigentlich Revolutionäre dieses Textes, das verbirgt sich in diesem kleinen Wörtchen gleich.
Ihm gleich.
Jesus ordnet die Nächstenliebe nicht unter, er setzt sie der Gottesliebe völlig gleich. Die Mechanismen hinter dieser Gleichstellung, die sind entscheidend.
Inwiefern?
Gottesliebe darf in diesem Verständnis niemals abstrakt bleiben. Sie darf sich nicht irgendwie in innerlichen Gefühlen, in Meditationen oder in reinen Tempelritualen erschöpfen. Wahre Gottesliebe muss sich zwingend und messbar in der sozialen Praxis bewähren.
Das heißt, die sind untrennbar miteinander verschmolzen. Wenn ich den Mitmenschen schlecht behandle, dann ist meine angebliche Gottesliebe im Grunde eine reine Lüge?
Ganz genau. Die Nächstenliebe im Matthäusevangelium ist eben keine bloße moralische Sympathie oder so Nützlichkeitsdenken.
So wie man das in utilitaristischen Ethiken oft findet.
Richtig. Sie ist die direkte Antwort auf einen unbedingten göttlichen Anspruch. Der Mensch wird geliebt, weil er von Gott gewollt ist.
Okay.
Das bedeutet, der andere Mensch ist niemals nur ein Mittel zum Zweck, sondern immer ein absoluter Zweck an sich.
Und das macht diese Textpassage ja eigentlich zu einer vernichtenden Waffe der Religionskritik.
Absolut.
Die Quelle arbeitet sehr detailliert heraus, wie scharf hier religiöse Heuchelei attackiert wird. Jede Religion, jede Weltanschauung, die vielleicht ihre Rituale perfekt abspult, die vielleicht sogar kulturell total dominant ist, aber in ihrem Kern lieblos, ausschließend oder herrschaftsförmig agiert, die verfehlt ihr Ziel komplett.
Wenn alle Gesetze an dieser kombinierten Gottes- und Nächstenliebe hängen, dann müssen sich auch alle Institutionen daran messen lassen, ob sie tatsächlich Beziehungen heilen und das Leben schützen.
Das wirft dann ja auch ein extrem entlarvendes Licht auf diese VIP-Gäste aus dem ersten Gleichnis zurück, die nicht zur Party kommen wollten.
Ja, diese sogenannten Naheliegenden, die dachten einfach, ihre formale Zugehörigkeit, ihr Status als Auserwählte, das würde sie schon absichern.
Trugschluss.
Unsere akademische Quelle liest das als eindringliche Warnung vor religiösem oder elitärem Besitzdenken. Die bloße Nähe zu einer Tradition oder die Mitgliedschaft in so einer Institution, die sichern dir keine moralische Wahrheitstreue.
Wer sich also gemütlich in seinem elitären Status einrichtet und die Praxis der Nächstenliebe verweigert, der verfehlt den Ruf vollständig.
Genau das ist die Kernaussage.
Wahnsinn. Diese Konzepte, also dieser harte Kampf gegen Heuchelei, der Fokus auf gesellschaftliche Verantwortung und die Überwindung des eigenen Egos. Das klingt ja eigentlich so universell, dass wir das in fast allen großen Weltanschauungen wiederfinden.
Da spricht das Papier einen sehr wichtigen, massiven Begriff an, den diskursiven Synkretismus.
Diskursiver Synkretismus. Okay, und was heißt das auf Deutsch?
Das bedeutet im Grunde, dass wir Anschlussstellen zwischen völlig verschiedenen Traditionen suchen, ohne jedoch alle Ideen einfach in einen großen philosophischen Mixer zu werfen.
Bis alles am Ende nach demselben grauen Einheitsbrei schmeckt?
Exakt. Wir müssen uns die feinen, strukturellen Unterschiede ansehen. Wenn wir den Text betrachten, fragt man sich ja oft, hat das Christentum hier eigentlich etwas völlig Neues erfunden?
Und hat es das?
Nein, die Quelle betont massiv, dass das Doppelgebot der Liebe extrem tief in der jüdischen Tradition verwurzelt ist. Jesus zitiert hier ja direkt aus der Tora.
Also das Christentum hat das Judentum an diesem Punkt nicht etwa, wie oft behauptet, irgendwie überwunden oder durch eine vermeintlich bessere Ethik ersetzt.
Absolut nicht. Beide Traditionen teilen diese starke, Tora-orientierte Normativität.
Das ist eine wichtige historische Klarstellung. Aber wie sieht es denn mit philosophischen Systemen aus? Wenn wir jetzt mal auf den antiken Stoizismus schauen oder auf den Buddhismus.
Ja.
Dort finden wir doch ebenfalls diese radikale Kritik an der eigenen Egozentrik, die Warnung davor, sich zu sehr an Besitztümer zu klammern. Das passt doch eigentlich perfekt zur Kritik an den Gästen, die lieber auf ihren Acker gehen, anstatt die Einladung zur Gemeinschaft anzunehmen.
Die Überschneidungen sind definitiv gravierend. Aber der Mechanismus, wie diese Egozentrik am Ende überwunden wird, der ist strukturell ein völlig anderer.
Inwiefern?
Stoizismus und weite Teile des Buddhismus setzen primär auf eine vernunftgeleitete Selbstformung oder auf die Überwindung von Leid durch die intellektuelle Einsicht in das sogenannte Nicht-Selbst.
Also es ist eher so eine innere Arbeit.
Philosophisch gesprochen ist das oft ein solitäres Projekt. Man arbeitet an der eigenen Wahrnehmung ganz für sich. Matthäus hingegen, der spricht von einem ganz konkreten Ruf.
Es gibt also eine externe Stimme.
Ja, eine einladende Gnade. Eine Stimme, die den Menschen aktiv anspricht.
Und ein Ruf erfordert natürlich zwangsläufig ein Gegenüber. Du bist dann nicht mehr isoliert in deiner eigenen Meditation, sondern du bist in eine antwortende Beziehung gezwungen.
Du musst dich zu dem verhalten, der ruft.
Und zu denen, die mit dir am Tisch sitzen? Dieser Ruf reißt dich förmlich aus der Isolation heraus in die Gemeinschaft? Und wenn wir diese Brücke jetzt weiter in unsere säkulare Gegenwart schlagen, dann landen wir doch unausweichlich bei den universellen Menschenrechten.
Ein sehr fruchtbares Feld für diesen Vergleich.
Weil die Einladung von den Straßenkreuzungen, wo wirklich jeder rein darf, die spiegelt die Idee der gleichen menschlichen Würde extrem gut wider. Jeder hat Grundrechte.
Aber auch hier greift wieder das Prinzip, eben nicht alles zu einem Einheitsbrei zu verrühren. Das hochzeitliche Gewand liefert eine sehr entscheidende Nuance.
Und zwar?
Die gleiche Würde und der gleiche Zugang garantieren noch lange keine moralische Reife.
Ah.
Menschenrechte gewähren den Eintritt in den Festsaal, aber sie zwingen den Einzelnen eben nicht automatisch dazu, dann auch geteilte Verantwortung zu übernehmen.
Verstehe. Wir können also wunderbar mit säkularen Menschenrechtlern, mit buddhistischen Denkern oder Vertretern anderer Strömungen an einem Tisch sitzen und über Solidarität diskutieren.
Die Schnittmengen sind riesig.
Besonders wenn es darum geht, den anderen Menschen nicht als Werkzeug zu instrumentalisieren. Aber wir stoßen an die Grenzen der Übersetzbarkeit.
Und hier bringt Habermas diesen wirklich faszinierenden Begriff der eschatologischen Dichte ins Spiel.
Eschatologische Dichte. Noch so ein Begriff. Was meint er damit?
Wenn wir theologische Konzepte wie Gnade, Reich Ottes oder das jüngste Gericht komplett entkernen und nur noch in säkularer Sprache von moralischer Ernsthaftigkeit oder Sinnhorizonten sprechen, dann geht etwas Existenzielles verloren.
Okay, weil der Begriff eschatologisch bezieht sich ja auf die letzten Dinge, auf ein ultimatives Endgericht, oder?
Exakt. Wenn eine säkulare Ethik diesen transzendenten Anker verliert, also die Idee, dass wir einer höheren Wirklichkeit gegenüber letzt verantwortlich sind, dann drohen unsere Werte oft zu flachen Konzepten zu verkommen.
Weil uns niemand mehr zur Rechenschaft zieht.
Der religiöse Bedeutungsüberschuss, der bewahrt diesen unbedingten Anspruch. Er verhindert, dass Solidarität nur dann geübt wird, wenn sie ökonomisch oder gesellschaftlich für uns gerade opportun ist.
Das ist ein starker Gedanke. Wenn wir das ultimative Gericht streichen, was tritt dann an seine Stelle? Ist es nur noch der flüchtige Applaus der Öffentlichkeit?
Das reicht eben oft nicht aus.
Nein, das reicht nicht aus, um in Krisenzeiten wirklich das Gewand der Verantwortung zu tragen, besonders wenn es unbequem wird. Lass uns dieses dichte Geflecht an Gedanken vielleicht mal kurz ordnen.
Gerne.
Wir haben heute gesehen, dass so alte Texte, die auf den ersten Blick wie von Staub bedeckte Mythen wirken, uns eigentlich knallhart den Spiegel vorhalten können. Zugehörigkeit verlangt Verantwortung. Das ist die Lektion des Hochzeitsgewandes.
Eine sehr zeitlose Lektion.
Absolut. Wir können in unseren Demokratien nicht nur passive Konsumenten sein. Und eine echte Werteordnung, die beweist sich immer ausschließlich darin, wie wir mit anderen umgehen. Das Doppelgebot der Liebe, das duldet absolut keine elitäre Heuchelei.
Das ist die Essenz der Gerechtigkeitspraxis.
Ich möchte dir, der du uns gerade zuhörst, zum Abschluss aber noch einen Gedanken mitgeben, der das Gesagte vielleicht nochmal auf die heutige Zeit überträgt. Wir haben die Gäste analysiert. Die VIPs, die sich in ihren privaten Geschäften vergraben haben. Wir haben den Gast seziert, der das Gewand der Verantwortung verweigert hat. Aber richte deinen Fokus heute mal auf die Boten.
Ein sehr wichtiger Perspektivenwechsel.
In der Geschichte wurden diese Boten, die eigentlich nichts anderes taten, als die Einladung zu einem Fest der Gemeinschaft zu überbringen, von den geschäftigen Leuten ignoriert, beschimpft und am Ende sogar getötet. Sie waren quasi der Störfaktor in der bequemen, egoistischen Routine der Elite.
Sie haben den Finger in die Wunde gelegt.
Wenn unsere offenen Demokratien heute dieser Festsaal sind, wer sind dann in unserer echten Welt diese Boten? Wer sind die unbequemen Stimmen, die uns aus unserem privaten Konsumrausch reißen wollen? Wer erinnert uns lautstark an unsere kollektive Verantwortung, an Klimagerechtigkeit, an soziale Solidarität? Wer fordert uns auf, das hochzeitliche Gewand endlich anzuziehen? Und vor allem, wie reagieren wir auf sie?
Eine Frage, die man sich wirklich stellen muss.
Wie oft rollen wir genervt mit den Augen, werten sie ab oder greifen sie in öffentlichen Debatten an, einfach nur, weil sie uns bei der Pflege unseres eigenen kleinen Ackers stören? Wenn du das nächste Mal den Impuls spürst, dich gesellschaftlich zurückzuziehen, denk einfach mal an diese antike Einladung. Danke, dass du dich heute mit uns auf diese intensive gedankliche Reise begeben hast. Bis zur nächsten ausführlichen Betrachtung.